Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute mit einer sehr brandaktuellen und ja, heiß diskutierten Folge, würde ich einmal sagen. Marielle, was ist denn in ganz groben Zügen passiert, ohne jetzt direkt ins Detail zu gehen?
Ja, in den letzten Tagen gab es ganz, ganz viel Aufregung, beziehungsweise in der ganzen gesamten letzten Woche, rund um das Thema Elterngeld. Denn ja, alle warten darauf, dass es eine Elterngelderhöhung gibt. Nach 16 Jahren wäre es mal wieder Zeit dafür. Aber stattdessen gab es letzte Woche die Neuigkeit, dass die Berechtigtengrenze für diejenigen, die eben Elterngeld beziehen können, deutlich gesenkt werden soll. Und das hat zu sehr, sehr viel Aufregung geführt in den sozialen Medien, in den Mainstream-Medien auch, würde ich mal sagen. Nennt man das so? Mainstream-Medien? ja, es gab viele Argumente auf beiden Seiten, sehr hitzige Diskussionen. Und ja, jetzt folgt von uns, glaube ich, eine längere Folge zu dem Thema, weil wir das Ganze ein bisschen einordnen möchten, erklären wollen und euch da ja auch ein paar Argumente liefern möchten für die nächsten Wochen, denn das Thema wird mit der einen Woche höchstwahrscheinlich nicht gegessen sein.
Genau, also es ist schon einiges am bösen Blut geflossen in der letzten Woche und da werden wir im zweiten Teil auch drauf eingehen. Wir wollen doch jetzt erst noch mal genauer schauen, was ist denn konkret passiert? Also um was diskutieren wir denn hier? Wie soll denn diese Kürzung aussehen?
Also grundsätzlich ist es gibt eigentlich nur eine einzige Sache, die passieren soll, und zwar sollen der Berechtigtenkreis deutlich eingeschränkt werden. Bislang bekommen die Familien Elterngeld, die maximal ein zu versteuerndes Einkommen gemeinsam haben, von 300.000 Euro. Bei Alleinerziehenden liegt die Grenze bei 250.000 Euro im Jahr. Und jetzt in Zukunft soll diese Grenze eben auf 150.000 gesenkt werden. Inzwischen habe ich auch gelernt, soll das wahrscheinlich auch für Selbstständige gelten. So richtige Informationen gibt es dazu noch nicht. Aber anscheinend soll quasi für Selbstständige, für Alleinerziehende meine ich.
Ja, das ist ja tatsächlich gut. Das heißt, bei Alleinerziehenden wird es zumindest nicht auch halbiert. Ne? Also wenn man die Halbierung vollziehen würde, wären das ja bei Alleinerziehenden jetzt 125.000. Das heißt, relativ zu Paaren steigt jetzt das von Alleinerziehenden. Das ist ein schwacher Trost, aber ja.
Genau. Also das war die Information, die rausgegeben wurde. Leider zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt, würde ich sagen. Denn parallel war die Anhörung im Petitionsausschuss im Bundestag der Petition Elterngeld hoch. Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, seit 2007 wurde das Elterngeld nicht erhöht. Der Mindestsatz von 300 Euro gilt seitdem, der Höchstsatz von 1.800 Euro auch. Und es gab eben eine Petition mit, ich glaube, über 60.000 Unterschriften, in der es darum ging, dieses Elterngeld zu erhöhen. Die Anhörung war und parallel erschien der Artikel vom Spiegel, wo es darum ging, dass eben diese vermeintliche Kürzung kommen soll. Es ist ja keine Elterngeldkürzung in dem Sinne, sondern das Gesamtbudget fürs Elterngeld wird gekürzt und damit wird eben der Berechtigtenkreis dann eingeschränkt. Das Ganze soll zu einer millionenhohen Einsparung führen. Ich glaube, 280 Millionen ist das Ziel, das eingespart werden soll im Bundeshaushalt, weil wir alle wissen ja, es steht nicht so gut um die Finanzen des deutschen Staates, da muss gespart werden und da müssen alle miteinander zusammenhelfen. Und ja, das Bundesfamilienministerium hat eben auch einen Sparbetrag bekommen und möchte den mit dem Elterngeld abdecken.
Genau, da werden wir gleich auch nochmal weiter drüber diskutieren, weil mit ja doch viel Recherche und vor allen Dingen dank Margarete von Fortuna Lista sind wir an den Entwurf des Haushaltsplans 2024 gekommen und können da auch gleich nochmal genauer reingucken. 280 Millionen Einsparungen. Und jetzt ist ja eine ganz heiße Diskussion, wie viel betrifft das denn? Sollen die Bandbreite.
Du meinst jetzt diese Kürzung?
Genau, also wie viele Menschen, Eltern sind denn davon betroffen? Und die Bandbreite reicht ja, das ist nicht mal 1% der Bevölkerung zu, das sind 15% oder 20% der Bevölkerung. Also da ist ja eine hitzige Diskussion am Laufen. Wenn wir jetzt davon reden, 150.000 zu versteuerndes Einkommen, das heißt, wir reden ungefähr von 180.000 Euro brutto, was die Familie zur Verfügung hat. Bevor wir jetzt nochmal zu den Personenkreis kommen, zu versteuerndes Einkommen sollten wir vielleicht nochmal erklären. Marielle, was heißt das denn? Weil das ist ja nicht das Bruttoeinkommen. Ne? Habe ich ja gerade schon gesagt, das wären dann ungefähr 180.000 Euro.
Genau, also Bruttoeinkommen hast du gerade schon genannt und dann gibt es eben verschiedenste Freibeträge, die da abgezogen werden. Das heißt, man muss nicht die kompletten 180.000 oder wie viel auch immer man verdient versteuern, sondern erstmal werden ein paar Freibeträge abgezogen und dann landet man irgendwann beim zu versteuernden Einkommen. Ja? Also zum Beispiel Werbungskosten wird erstmal abgezogen. Und wenn man dann das zu versteuernde Einkommen hat, darauf wird dann der persönliche Steuersatz angewandt, in dem Fall der Spitzensteuersatz. Mhm. Und dann kommt man auf seinen Steuerbetrag.
Okay, und zu versteuerndes Einkommen, ist das jetzt nur das Gehalt, was man bezieht, oder wird auch noch anderes Einkommen mit eingerechnet?
Nein, das ist nicht nur das Gehalt, sondern das sind alle 7 Einkunftsarten zusammengerechnet. Also es gibt im Steuergesetz 7 verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Da gehört zum einen natürlich das Angestelltenverhältnis dazu, da gehört aber auch Selbstständigkeit dazu oder eben auch Dinge wie Einkünfte aus Kapitalerträgen oder auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das sind jetzt mal so die 4 größten von den 7. Und das bedeutet eben, wenn jemand gar nicht so viel Geld jeden Monat verdient, sondern aber hohe Kapitalerträge zum Beispiel hat oder mehrere Wohnungen vermietet und darüber hohe Einnahmen hat, dann steigt eben auch das zu versteuernde Einkommen recht schnell an.
Das heißt, es wäre in Sachen Elterngeld jetzt auch zum Beispiel für Familien gar nicht so relevant, die ihre Einkünfte eigentlich über Mieteinnahmen und gar nicht so über ihr Gehalt erwirtschaften. Das heißt, bei denen fällt das ja auch gar nicht weg, wenn sie jetzt in Elternzeit gehen würden, sondern es fällt ein geringeres Gehalt weg. Das wäre ja, also wir sind nicht über die 150.000 Euro drüber, aber wir haben ja zum Beispiel aktuell einen Großteil unseres Einkommens generieren wir eher über andere Einkünfte als über unser Gehalt. Und das würde ja weiterfließen, oder müsste man dann darauf verzichten?
Nee, genau, das würden wir weiterhin bekommen. Und da würden wir eben einfach bei der Elterngeldstelle unseren Steuerbescheid dann in Zukunft mit abgeben. Die würden sehen, okay, so und so viel sieht's aus und dann, aber dann fällt da nichts weg. Also das ist ja jetzt auch schon so, wenn man Elterngeld bezieht und währenddessen zusätzliche Einnahmen hat, wenn es Einnahmen aus einer Erwerbstätigkeit sind, wird das auf Elterngeld angerechnet. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder auch Kapitalerträge wird nicht angerechnet. Ja, es geht nur um die aktive Tätigkeit. Und das fällt eben dann auch nicht weg, weil die passive Tätigkeit läuft ja weiter, auch wenn man zu Hause ist und 100% sich ums Kind kümmert.
Okay, also das heißt, an der Stelle haben wohlhabende Personen auch einfach einen Vorteil, weil sie sowas machen können wie eine Kapitalanlage kaufen, in Aktien investieren und darüber dann auch während der Elternzeit weitere Einkünfte generieren, die gar nicht auf das Elterngeld angerechnet werden, richtig?
Korrekt.
Okay, und ich glaube, das ist ein Aspekt, der zum Beispiel noch gar nicht benannt wurde in dieser Debatte und da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir mal in die finanzielle Situation der Familien reinschauen. Jetzt aber nochmal zurück zu den Personenkreisen. Also ich bin mal hergegangen, weil ich wollte wissen, wie viele Elternpaare betrifft das Ganze denn? Und die Sparvorgabe sind ja 280 Millionen Euro. So, und jetzt ist es ja so beim Elterngeld, man hat als Paar zusammen 14 Monate Elterngeld, wovon aber 2 Monate dem Mutterschutz angerechnet werden. Also der Mutterschutz, der ist von dieser Regelung, die wir gerade besprochen haben, überhaupt nicht betroffen. Richtig?
Richtig.
So, das heißt, Mutterschutz gibt es das volle Gehalt, das, was es auch vorher gab, da gibt es auch keine Höchstgrenze oder Deckelung oder so, sondern das Gehalt, was die Mutter vor der Geburt bekommen hat, kriegt sie dann auch während des Mutterschutzes und setzt sich aus 2 Komponenten zusammen.
Ich wollte gerade sagen, zumindest wenn man angestellt ist, gell? Wenn man selbstständig ist, dann kommt das nochmal sehr drauf an, was man für eine Krankenversicherung hat, ob man das mitversichert hat, aber grundsätzlich, bleibt das erstmal so.
Okay, reden wir jetzt erstmal von Angestellten.
Ja.
Selbstständige haben das Problem beim Mutterschutz ja jetzt auch ohne die Kappung und ohne das Elterngeld.
Ja, genau.
So. Und wenn man das jetzt nimmt, dann kommt man auf ein Elterngeld bei der Höchstgrenze. Und ich meine, bei 150.000 zu versteuerndem Einkommen würde ich jetzt auch erstmal von der Höchstgrenze ausgehen, was an Elterngeld ausgeschüttet wird. Oder würdest du da von einem niedrigeren Betrag ausgehen?
Nein, ich würde auch von den 1.800 pro Monat ausgehen.
Okay, das auf die 12 Monate zusammengerechnet, weil der Vater ja die 2 Monate in dem Ernährer-Hausfrauen-Modell, was ja in Deutschland gelebt wird, auch in den ersten 12 Lebensmonaten nehmen würde, wäre hier ein Verlust von 21.600 Euro, beziehungsweise auf Seiten des Familienministeriums eine Ersparnis von 21.600 Euro pro Familie gegeben.
Ne? Genau, für jede Familie, die da reinfällt und jetzt eben mehr als die 150.000 zu versteuerndes Einkommen hat.
So, und wenn man jetzt diese 280 Millionen durch 21.600 teilt, dann kommt man auf knapp 13.000 Eltern.
Ja, das ist ja überschaubar. Finde ich jetzt, also als du mir die Zahl das erste Mal genannt hast, habe ich schon gesagt, oh krass, das sind aber gar nicht so viele. Passt irgendwie nicht zu dem, wie viele Nachrichten wir bekommen von Menschen, die uns schreiben, sie sind davon betroffen. Also da habe ich direkt gedacht, okay, sind wir in einer krassen Bubble unterwegs, dass bei uns so viele sind, die davon betroffen sind? Oder woran liegt das? Aber es kam ja dann ziemlich schnell in den Medien auch auf, dass es gegebenenfalls auch andere Rechnungen bzw. Zahlen gibt, wie man auf die Zahl der Betroffenen kommen kann.
Ja, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 60.000 Personen in den Raum gestellt. Und das kommt jetzt daher, dass sie sich quasi den Personenkreis des letzten Jahres angeguckt haben, wer da Elterngeld bezogen hat und dann gesagt haben, okay, von denen wären das 60.000. Allerdings, wenn man 60.000 zur Grundlage nimmt und diese 280 Millionen als Einsparung, dann gehen sie nur davon aus, dass sie pro Familie 9.300 Euro einsparen pro Jahr. Und das ist ja schon eine ziemliche Diskrepanz zu den 21.600 Euro, wovon wir jetzt mal ausgegangen sind.
Ja, da habe ich direkt gedacht, vielleicht bedeutet das, dass das Bundesfamilienministerium noch einen Plan in der Schublade hat, das Elterngeld für all die anderen Familien dann doch zu erhöhen, also die Mindestsätze und die Höchstsätze doch nach oben zu schrauben, damit quasi diejenigen, die weiterhin bezugsberechtigt sind, doch endlich mal eine Inflationsanpassung des Elterngeldes bekommen. Das war meine direkte These. Weiß nicht, ob du eine andere hast, aber irgendwas müssen sie ja mit dem Zusatzgeld vorhaben.
Ja, das ist eine spannende Sache. Da werden wir später nochmal dazu kommen. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Aber die zweite Möglichkeit, die es bedeutet, ist natürlich, dass das Ministerium davon ausgeht, dass gar nicht der Höchstbezug des Elterngeldes rausfällt, sondern dass hauptsächlich sind es ja Frauen, die Elterngeld beziehen, dass die gar nicht den Höchstsatz bekommen, sondern eben nur im Schnitt 9.300 Euro pro Familie dann. Also ne, der Mann hat quasi die Höchsteinsparung von den 1.800 Euro, das fällt weg. Aber die Frau ist mit ihrem eigenen Gehalt so niedrig angesetzt, dass sie gar nicht auf den Höchstsatz kommt. Und deswegen dann auch diese große Diskrepanz zustande kommt. Aus meiner Sicht ist das eine viel zu große Diskrepanz für die Einkommenssache, wo wir reden.
Warte mal. Ich habe das gar nicht verstanden. Das heißt, du meinst, dass das Paare sind, die quasi zusammen mehr als die 150.000 haben, aber er hat den großen Anteil daran, sagen wir mal 130.000, und sie verdient nur irgendwie 25.000 vielleicht im Jahr. Und dann kriegt sie natürlich vielleicht nur 400 Euro Elterngeld und er kriegt eben für 2 Monate 1.800 und somit kommt dann der geringere Sparbetrag pro Familie zustande. Verstehst du richtig?
Ja, genau, das war meine Überlegung dabei.
Ach krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, das ist ja Horror für die Gleichberechtigung.
Genau, das wäre jetzt Horror, da werden wir auch nochmal definitiv gleich tiefer einsteigen. Aber das finde ich schon mal eine ganz interessante Sache. Ne? Also wenn man sich mit diesen beiden Zahlen, diesen 280 Millionen und dem dazugehörigen Elterngeld auseinandersetzt und dann eben auch noch den Sohnkreis mit einbezieht, dann entsteht da irgendwie eine Diskrepanz, die nicht erklärt ist. Und das ist so der erste Punkt, wo ich sage, hier fehlt es mir an Transparenz. Wie kommt das Ministerium von Lisa Paus hier auf 280 Millionen Einsparung bei dem Herabsetzen dieser Einkommensgrenze?
Ja, und wie kommen sie auch auf 150.000 als neue Grenze? Gell? Warum halbiert man die? Warum ist es nicht zum Beispiel 200.000 geworden oder 250.000 oder 100.000, ja, also warum genau 150.000? Das muss ja einen Grund haben, warum sie sich für diese Grenze entschieden haben.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Also es gibt ja eine Sparvorgabe, gibt es. Und da kann man jetzt natürlich bei der Grenze so weit nach unten gehen, bis diese Sparvorgabe erreicht ist. Ich frage mich halt trotzdem, diese Zahlen passen nicht zusammen. Und da hätte ich mir jetzt eine Erklärung erwünscht. Ne? Da hätte ich mir mehr Transparenz erwünscht, um das Ganze auch mal aufzuzeigen. Und das hätte vielleicht auch schon die Debatte etwas reduziert. Aber so Intransparenz feuert die hitzige Diskussion einfach noch weiter an. Und jetzt hat sich das Institut für Wirtschaft aus Köln noch hinzugemeldet und sagt, halt, wir reden hier nicht von 60.000 Leuten, sondern wir reden von 430.000 Leuten.
Wie kommen die denn auf diese Zahl?
Ja, 430.000 Menschen sind laut des DIW diejenigen, die potenziell Eltern werden können aktuell und unter diese Regelung der 150.000 zu versteuerndem Einkommen kommen. Also das heißt, wir haben hier einen Personenkreis, die potenziell Kinder in die Welt setzen können, aber sich gegebenenfalls durch die neue Regelung jetzt dagegen entscheiden, also kein Kind mehr zu kriegen.
Okay, aber da muss man ja jetzt schon auch mal sagen, das ist ja unrealistisch, dass die alle dann ein Kind bekommen hätten, wenn die Regelung so geblieben wäre. Ja, also das muss man ja auch sagen. Aber ja, für die eine oder andere Person wird es bestimmt ein Entscheidungskriterium sein, gell? Ich meine, wir haben ja auch Nachrichten in die Richtung bekommen, dass uns einigen geschrieben haben, ja, dann kriegen wir wohl jetzt kein Kind mehr. Und das ist natürlich fatal.
Genau, so, und jetzt haben wir natürlich verschiedene Zahlen, die Verschiedenes bedeuten und auch nochmal verschiedene Perspektiven mit reinbringen. Und ich finde es total wichtig, das einmal zu differenzieren. So, und jetzt ist aber jetzt ist ja einiges an Diskussionen entstanden. So, und unter anderem eine Diskussion in der Regierung. Weil das Finanzministerium hat gesagt, hier, wir brauchen einen Sparhaushalt, wir können nicht so weitermachen wie in den letzten Krisenjahren zuvor, sondern wir müssen überall kürzen. Und so eben auch das Familienministerium. So, und das hat jetzt zu einigen Schuldzuweisungen geführt. Und ich habe ja gesagt, wir haben schon mal rausgefunden, wie denn dieser Sparhaushalt aufgebaut ist. Und da gibt es dann doch ein paar ganz interessante Erkenntnisse. Also, zum Beispiel gibt es Ministerien, die tatsächlich mehr Geld zur Verfügung bekommen und nicht kürzen müssen.
Soll ich da mal so ein paar nennen, die mehr bekommen? Oder hast du die schon im Kopf? Also ich finde es total spannend. Ich glaube, was jeder schon erwartet hat, ist, dass irgendwie das Verteidigungsministerium mehr Geld bekommt. Einfach im Hinblick vor der gesamtpolitischen Lage aktuell. Es sind 3,4 Milliarden?
3,4% plus.
Ach so, das sind Prozente da.
Genau, also steigt von 50 Milliarden auf 51,8 Milliarden.
Okay, also 3,4% plus beim Verteidigungsministerium. Und dann gibt es eben auch sowas wie Digitales und Verkehr, die ein Plus haben, auch von 3% ungefähr?
Nein, nee,
von 8%. 8,8. Von 8,8%. Da ist jetzt für mich die Frage, liegt die Erhöhung eher im Digitalen oder eher im Verkehr? gut, also es gibt diese Ministerien, die ein Plus haben. Außerdem, wo ist denn noch ein Plus?
Arbeit und Soziales. Ne? Also die Ausgaben, die steigen da einfach kontinuierlich an. Das ist ja auch schon seit Jahren so, dass dieses Ministerium immer mehr Geld zur Verfügung hat.
Genau. Dann sowas wie der Deutsche Bundestag, der kostet auch ein bisschen mehr. Der Bundespräsident und Bundespräsidialamt auch.
Aber wenn man sich das anguckt, ne? Also das sind sehr, sehr kleines Niveau. Also zum Beispiel beim Bundestag sind ja auch schon Maßnahmen in der Debatte, den wieder zu verkleinern, also da auch quasi wieder aus dem Haushalt Sachen rausstreichen zu können. Insgesamt fällt auf, so Sicherheitsthemen sind sehr hoch.
Ja, drin. Justiz ist auch, genau. Hat auch 1,9% mehr.
Ja, oder der Rechnungshof, Verfassungsgericht und so weiter, ne, da geht das hoch. Also Sicherheitsthemen werden nach oben gestuft. Aber jetzt zum Beispiel Wirtschaft und Klimaschutz hat 24,5% Kürzung hinnehmen müssen. So, und wenn man sich das Ganze jetzt auch nochmal anguckt, dann
ja, oder auch das Gesundheitsministerium, -33%. Ich meine, da kann man jetzt sagen, wir haben jetzt die Corona-Zeit weitgehend überstanden.
Genau.
Da gibt es einige Kürzungen, aber da muss man halt auch sehen, da ist auch sowas drin wie die Pflegeversicherung, gell? Dass der Zuschuss da komplett rausgekürzt wird. Also, und gibt es noch einen anderen großen Posten, ein anderes Ministerium, was sehr viel abgeben muss? Die allgemeine Finanzverwaltung, -50%.
Da habe ich ja, die ganz große Hoffnung, dass der Vorbote von der Entbürokratisierung ist, die ja immer wieder in der Debatte ist. Also wenn das tatsächlich passiert, ne? Also allgemeine Finanzverwaltung und 50% heißt hier 22 Milliarden weniger zur Verfügung. Also das ist schon ein ordentlicher Batzen.
Ja, das ist was anderes als tatsächlich im Bundesfamilienministerium. Das muss man ja auch mal sagen, weil für das Bundesfamilienministerium sind -1,6% vorgesehen.
Was eben 200 Millionen.
Ja. Ne?
Also von 13,569 Milliarden auf 13,351 Milliarden. Das ist hier die Einsparung.
Genau.
Man muss aber auch sagen, und ne, das ist jetzt die andere Seite der Medaille, das Familienministerium macht unter 3% des Gesamthaushaltes aus. Also das ist schon sehr wenig. Und das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz macht unter 2,5% aus. So, und wenn wir jetzt sagen, irgendwie Familien sind die Zukunft unserer Gesellschaft.
Klima ist die größte Krise, die wir aktuell haben.
Genau, und diese beiden Sachen machen gerade mal 5,5% des gesamten Haushaltsplanes aus. Da ist schon die Frage, ist denn die Priorität an der Stelle richtig gesetzt?
Ja, die Frage werde ich dir jetzt hier nicht in der Podcast-Folge nicht beantworten können.
Naja, aber deine eigene Meinung dazu.
Naja, ich persönlich finde natürlich, es müsste viel mehr Geld in Familien fließen und in die Zukunft. Ja, also ich finde, wenn ich mir das Budget angucke, ich persönlich würde mir wünschen, wir bräuchten nicht so viel Geld in Verteidigung, in Justiz und so weiter und so fort, aber anscheinend ist es ja nötig.
Ja, genau. Also
ich würde das Geld definitiv lieber für Familien ausgeben oder für den Klimaschutz oder für andere Dinge, definitiv. Aber es wird ja Gründe geben, warum das nicht so ist. Ne? Und jetzt ist halt einfach die Frage, okay, an welchen Stellen könnte man denn einsparen, um eben mehr Priorität diesen Themen geben zu können? Weil wenn man es bei den gesetzten Sachen nicht kann, muss man ja vielleicht mal kreativ werden und sich überlegen, gibt es noch andere Möglichkeiten?
Genau, und bevor wir jetzt in diese Kreativität einsteigen, was wir auch gleich nochmal machen wollen, möchte ich die Gesamtdiskussion dann doch nochmal kurz besprechen, weil was eigentlich gerade stattfindet, ist mal wieder eine Schuldzuweisung auf beiden Seiten. Also es werden Briefe veröffentlicht, die zwischen den Ministerien hin und her geschrieben wurden.
Es gibt auch in den sozialen Medien große Diskussionen, also da kam diese Kürzungsvorhaben und dann ging es direkt los mit Lindner nimmt das Elterngeld weg oder Lisa Paus macht das und das. Ja? Also es wurde direkt auf diese beiden Personen sehr eingedroschen, wo man halt auch einfach mal sagen muss, im ersten Moment, die beiden Personen haben das jetzt nicht alleine entschieden, da sind auch noch andere Menschen mit dabei. Natürlich, sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen, weil sie die zuständigen Bundesminister sind. Und also ich würde mir einfach wünschen, auch wenn sie von unterschiedlichen Parteien sind, dass sie sowas vorher miteinander besprechen und mit einer gemeinsamen Meinung dann am Ende rausgehen, wenn sie sowas verkünden müssen. Und dass es nicht so geleakt wird in der Presse in so einem unschönen Moment und danach dann so eine öffentliche Streitigkeit folgt, ja, mit so verletzten Eitelkeiten so ein bisschen. Also bei mir zumindest kam es so an, dass der Christian Lindner versucht, sehr sachlich zu argumentieren und dann aber auch immer so Spitzen zwischenrein zu sagen, ja, aber das ist ja alles der Lisa Paus ihre eigene Entscheidung gewesen. Und auf der anderen Seite, die Lisa Paus kommt auf mich so ein bisschen wie so ein bisschen beleidigt rüber, ne? Sodass sie so sagt, ja, ich konnte ja nicht anders, er hat mich ja gezwungen. So. Und das finde ich einfach ätzend, weil ich mir denke, Leute, ey, wie alt seid ihr denn? Könnt ihr nicht miteinander reden und bei so einem Thema dann gemeinsam kommunizieren? Ihr seid eine Regierung und am Ende seid ihr beide dafür verantwortlich. Also der Christian Lindner hat mit seinem Ministerium die Sparvorgabe gegeben, hat gesagt, Bundesfamilienministerium, ihr müsst sparen. Und laut den Briefen hat er ja auch gesagt, er empfiehlt das bei dem Elterngeld zu tun. Und dann hat die Lisa Paus eben gesagt, okay, wenn ich jetzt hier kürzen muss, dann möchte ich nicht für alle die Elterngeldsätze runtersenken, sondern ich senke die Grenze runter. So, das war dann ihr Vorschlag. Und also, ich meine, da muss man einfach sagen, da haben sie beide ihren Anteil und es ist unangenehm und selbst wenn man das so macht, ist ja okay, kann man verargumentieren, kann man machen, aber dann muss man es auch verargumentieren und der Bevölkerung erklären und nicht in so eine kindische Streitdebatte reingehen und sich gegenseitig die Schuld zuweisen oder gar nichts sagen oder so beleidigt sich in die Ecke zu stellen. Weiß nicht, das finde ich so lächerlich.
Ja, und vor allen Dingen, es ist so ein bisschen untergegangen, glaube ich, gerade. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Sie nehmen es nicht in ihre Verantwortung rein.
Genau, der Christian Lindner sagt, ja, ist ja nicht meine Schuld, dass das Elterngeld, sagt dann noch in den Medien, ja, über das Elterngeld wird nochmal zu diskutieren sein und er hört ja diese Diskussion, die öffentliche, die da jetzt gerade entsteht. Er sieht das ja, dass wird so bestimmt nicht einfach so kommen, sagt er. Aber von der Sparvorgabe rückt er ja auch nicht ab. Ja? Und gleichzeitig, die Lisa Paus sagt auch einfach nur, ja, ist ja nicht meine Schuld, der Christian Lindner ist ja schuld. Und ich musste das ja tun.
Genau, und ich habe wegen gesetzlichen Vorgaben in den anderen Bereichen oder anderen Töpfen, die mir zur Verfügung stehen, kann ich nicht kürzen, also muss ich da kürzen. Und ich bin überhaupt nicht dran schuld und ich kann auch gar keine Verantwortung übernehmen. Und das finde ich so schade, weil das ist natürlich auch etwas, was also die sind beide in der Vorbildfunktion. Sie sind beide Personen des öffentlichen Lebens. Und das auch tatsächlich auch noch in einer sehr verantwortungsvollen Position. Und sie demonstrieren gerade beide, dass sie keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Und das finde ich an der Stelle, das finde ich so erschreckend. Ne? Also während hier zum Beispiel die FDP noch hergeht, auch mit dem Christian Lindner, in den Diskurs einsteigt und sich zumindest der Debatte stellt, vermisse ich das komplett von Frau Paus. Also sie gibt ein paar Interviews, aber sie geht eigentlich nicht in die direkte Debatte mit den Leuten, die betroffen sind.
Ja, sie hat halt auch gesagt, sie sieht, dass das ein gleichstellungspolitisch schreckliches Signal ist. Also sie versteht das. Aber also mich hat wirklich geärgert in ihrem Instagram-Profil steht, dass sie Feministin ist. In ihrem Wikipedia-Profil überall steht, sie ist Feministin und sie ist für Gleichstellung und so weiter. Das sagt sie auch immer wieder in Interviews, dass das ein wichtiges Thema für sie ist. Und jetzt sagt sie hier selber, das ist gleichstellungspolitisch ein schlimmes Signal und das ja, geht in die völlig falsche Richtung. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie dann, wenn diese Veröffentlichung kommt, direkt selbst aktiv sagt, ich weiß, dass das schlecht ist und lasst uns doch zusammen nochmal überlegen, ob wir nicht irgendeine andere Lösung finden. Ich habe keine andere gefunden. Man kann ja auch sagen, ich habe keine andere Idee. Es ist die beste Idee, die ich hatte oder die mein Ministerium hatte. Ich weiß, dass es keine gute Sache ist insgesamt, aber es ist das kleinste Übel. Das kann man ja so sagen. Aber diese Nicht-Kommunikation und wie du sagst, diese Nicht-Verantwortungsübernahme, weil am Ende trifft sie da eine Entscheidung, die einfach sehr, sehr viele Familien im Alltag betreffen wird. Ja?
Und man muss einfach auch sagen, diese Briefe fangen ja irgendwie an im März. Also ne, so diese Entscheidung, dass da Sparmaßnahmen kommen, die ist ja jetzt schon ein paar Monate alt. So, und auch das mit dem Elterngeld ist auch schon ein paar Monate alt. Die Verabschiedung dieses Haushaltsplans, die hat jetzt am Mittwoch stattgefunden und diese Info darüber wurde am Montag geleakt. So, und das, ne, das sind einfach zwei Tage nur Unterschied zwischen, okay, wir machen das jetzt so, ich meine, das mit dem Elterngeld ist noch nicht durch, aber wir machen den Haushaltsplan so und apropos, wir kürzen da oder haben da vor zu kürzen. So, und das ist einfach sehr, sehr wenig Zeitraum. Und jetzt sind wir nämlich auch bei den Alternativen angekommen, weil es gibt ja durchaus Alternativen. Man hätte jetzt auch den Blick sagen können, jetzt auf Seiten von Lisa Paus und wir wissen nicht, ob sie das intern gemacht hat, aber das hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, das in die diese Diskussion in die Öffentlichkeit mal reinzugeben, weil das ist total wichtig. Die Öffentlichkeit diskutiert ja schon durchaus darüber, zum Beispiel zu sagen, wir schaffen das Ehegattensplitting ab oder wir reduzieren das Ehegattensplitting. Also wir fördern nicht mehr die Ehe in Deutschland, sondern wir fördern Familien in Deutschland. Und da gibt es ja Rechnung, dass das zum Beispiel bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr kostet, was einiges an Kapital ja freibringen würde. Also das heißt, diese 280 Millionen Euro sind eigentlich Peanuts im Vergleich zu, wenn man sich mal an so ein Thema rantrauen würde. Heißt aber auch wieder, ich muss hier Verantwortung dafür übernehmen und ich muss sagen, ich bringe dieses Thema voran. Eine andere Sache, mal vielleicht in einen anderen Bereich zu gehen, ist das Dienstwagenprivileg. Also, ne, dass ich mit dem Dienstwagen rumfahren kann und dann steuerliche Vorteile habe, sind jedes Jahr 5 Milliarden Euro. Auch das ist das 20-fache von dem, was jetzt hier beim Bundesfamilienministerium eingespart wird. Also auch da hätte man sagen können, nein, wir machen das nicht mit. Wenn ich hier kürzen muss bei Familien, dann müssen wir erstmal darüber reden, dass Menschen nicht im Dienstwagen umhergefahren werden können.
Auch da ist ja wieder die Sache, wenn man sagt, das ist zu groß, Ehegattensplitting lässt sich nicht abschaffen, das wird seit Jahrzehnten diskutiert und es passiert nicht. Also zuerst mal sagen, würde ich immer sagen, es muss funktionieren, es hat in anderen Ländern auch funktioniert, sowas abzuschaffen. Aber da kann sie ja auch sagen, ich habe es versucht, ich stoße die Diskussion an, ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen gehen wird, vielleicht müssen wir erstmal das Elterngeld kürzen, aber wir beginnen diese Diskussion im selben Zuge.
Und ich nehme Verantwortung dafür und ja. Ich treibe es voran und ich treibe es auch im öffentlichen Diskurs voran und nicht hinter vorgezogenen Vorhängen. So, ne, das wäre eine ganz wichtige Sache. Dann wäre aber auch die Überlegung zu sagen, naja, wir könnten ja vielleicht auch die Einnahmen erhöhen und die Einnahmen nicht über eine allgemeine Steuererhöhung, also nicht, dass wir jetzt darum reden, die Einkommensteuer zu erhöhen oder die Mehrwertsteuer zu erhöhen, sondern vielleicht mal sowas einzuführen wie eine Kerosinsteuer. Habe ich jetzt gehört, ist relativ komplexe Thematik, weil natürlich da auch sehr viel Lobbyarbeit von sehr vielen mächtigen Menschen stattfindet. So. Aber Kerosin, ne, ist steuerfrei. So, und da muss ich einfach sagen, wenn man das besteuern würde, das würde unserem Klima helfen.
Ich wollte gerade sagen, das Geld sollte dann vielleicht direkt in das Ministerium für Klima und Wirtschaft reingehen und nicht unbedingt ins Familienministerium. Oder man teilt es auf.
Genau, man teilt es ja auf, aber wenn ich an der einen Seite es schaffe, Einnahmen zu produzieren, dann kann ich mir danach überlegen, wie verteile ich die denn? Ne, die müssen ja nicht an ein Ministerium gebunden werden, sondern da kann man dann sagen, okay, die beiden Ministerien sind für uns zukunftsträchtig, die teilen wir 80-20 auf. Und auch dann wären die 280 Millionen Euro Peanuts gewesen durch die Mehreinnahmen. Aber auch da wird nicht drüber diskutiert oder wird nur sehr leise diskutiert.
Naja, weil da das Bundesfinanzministerium ja sagt, es gibt keine zusätzlichen Steuern. Prinzipiell, wir machen keine zusätzlichen Steuern. Also da ist wieder
genau,
ein anderes Ministerium in der Verantwortung. Wir wollen nicht alles auf die Lisa Paus schieben.
Nein,
sie muss nicht alles tun.
Nein, aber man kann das auch diskutieren.
Ja,
ich finde, man definitiv. Kann das in die Öffentlichkeit reinbringen und kann darüber auch mal aufklären. Ja. So, und die nächste Sache wäre ja auch zu sagen, okay, der Zeitraum ist jetzt zu kurz. Wir müssen das Elterngeld oder den Einkommensgrenze jetzt kurzzeitig hinabsetzen. Wir begrenzen das auf 24 Monate. Und was wir aber in dieser Zeit machen, und das ist dann auch einfach direkt mit festgeschrieben, wir reformieren das Elterngeld.
So, ja, und das wäre sehr wichtig.
Und wir bringen durch die Reformation des Elterngeldes A, mehr Einnahmen in die Staatskasse und B, die entstehen dadurch, weil Parität gefördert wird.
Mike, das musst du jetzt nicht alles erklären, da können wir eine separate Folge zu machen. Wir haben sehr viele Ideen, wie das Elterngeld anders aufgestellt werden könnte und tatsächlich dann auch für Steuermehreinnahmen insgesamt führen würde, die Elternzeit.
Und vor allen Dingen auch die einkommensschwachen Menschen, Eltern,
besser unterstützen,
besser absichern können. Weil auch das, da kommen wir ja gleich noch in die sozialen Mediendebatte, das ist eine absolute Sauerei, dass wir hier von 300 Euro Mindestsatz reden. Ne? So, ja. Und da muss mehr Absicherung stattfinden. Und das könnte man durch so eine Reform machen. Und auch das wäre kommunikationstechnisch natürlich total geschickt gewesen, zu sagen, ich muss jetzt gerade leider hier an das Elterngeld ran, weil ich das muss und weil ich keine anderen Alternativen habe, nehme ich natürlich die Menschen in die Verantwortung, die das am besten abbilden können. Und dann finde ich, ist 150.000 Euro, die Menschen können das einfach am ehesten abbilden. Ja. Die nehme ich mit in die Verantwortung, sage aber auch, es tut mir leid, ich kann meiner Verantwortung gerade nicht gerecht werden, deswegen müsst ihr sie mittragen. So muss man auch einfach ganz klar kommunizieren. Gibt aber paralleles Versprechen ab, wir kümmern uns um das Elterngeld, wir stellen es gerechter auf und wir sorgen dafür, dass Familien keine finanziellen Ängste haben müssen, wenn sie sich ein Kind planen. So, und das wäre kommunikativ eine ganz andere Herangehensweise gewesen und hätte diese hitzige und unfassbar emotionale Debatte vielleicht etwas produktiver gestaltet.
Also Mike, wenn es mit den BeziehungsinvestorInnen nicht mehr läuft und du keinen Bock mehr auf unser eigenes Business hast, dann solltest du vielleicht PR-Berater in einem Bundesministerium werden. Ich glaube, da wärst du auch gut drin.
Ja, ja. Weiß nicht, ob ich dazu Lust habe.
Ach, du wärst bestimmt da super. Genau. Oder du wirst einfach selbst Familienminister.
Okay. Also, halten wir jetzt erstmal...
Mike möchte nicht abschweifen. Nee. Mike möchte Sachen festhalten.
Halten wir jetzt einfach mal fest, wenn ich quasi alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe und nicht mehr anders kann, dann ist das, was jetzt passiert, natürlich die beste und logischste Konsequenz. Zu sagen, ich nehme einkommensstarke Familien in die Verantwortung und reduziere hier die Einkommensgrenze und damit natürlich auch die Ausgaben für das Elterngeld. So. Und ich glaube, da ist auch nichts zu debattieren darüber. Ne? Wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass es keine Alternative ist, dann muss das so gestaltet werden.
Ja, also ich glaube, all die Leute, die dagegen sind, die werden nicht sagen, dass die Alternative sein sollte, dass für alle Eltern das Elterngeld gekürzt wird, dass zum Beispiel der Höchstsatz auf 1.500 Euro gekürzt wird oder der Mindestsatz auf 150 Euro oder so, das will, glaube ich, niemand. Ja, von daher. Aber was wollen alle Leute? Das ist ein gutes Stichwort für den letzten Part unserer Folge heute. All die Diskussionen, die da drumherum entstanden sind, vor allem in den sozialen Medien, aber auch in den Mainstream-Medien, wie schon am Anfang gesagt, waren sehr, sehr spannend, weil diese News kamen raus und es wurde sehr, sehr schnell von Verena Pauster eine Petition ins Leben gerufen gegen diese Kürzung und hat innerhalb von 48 Stunden ungefähr 500.000 Unterschriften erhalten, ist damit die am schnellsten jemals gewachsene Petition, die auf der Plattform veröffentlicht war. Also das ist Wahnsinn, wie schnell und wie viele Leute sich da solidarisiert haben. Also auch weit mehr als diejenigen, die davon direkt betroffen sind, zumindest laut den Zahlen.
Selbst wenn wir jetzt die Höchstzahl von 430.000 des DEW nehmen, sind das ja mal Minimum 70.000 Menschen mehr, die sich dafür entschieden haben.
Genau. Also diese Petition ist direkt super durch die Decke gegangen. Und es gab eben auf den verschiedensten Kanälen, ein Diskurs, würde ich sagen. Und was da eben auch sehr schnell aufkam, war der Vorwurf, jetzt, wo es Reiche betrifft, da werden die Menschen plötzlich aktiv. Bei der Kindergrundsicherung zum Beispiel, wo es eben eher Arme betrifft, da hat sich niemand so laut empört, dass das nicht vorangeht, beziehungsweise dass da gekürzt wird und es einfach nicht kommt. Ja? Und das war eine Riesendiskussion, zu sagen, hier, das ist so eine privilegierte Diskussion quasi, rund um die Elterngeldkürzung, weil die Leute haben doch alle genug. Also wie oft habe ich in den letzten Tagen gelesen, 150.000, das ist doch ein Witz, da braucht man doch kein Elterngeld.
Genau, und da brauchst du das Haus nicht und du brauchst den Urlaub nicht und du brauchst das nicht und du brauchst das nicht und du brauchst das nicht.
Alle anderen schaffen es doch auch.
Genau, alle anderen schaffen es doch auch. Da werden wir auch, wir gehen ja jetzt gleich in den Diskurs rein und wir werden da auch eine ganz klare Stellungnahme zu nehmen, wie wir das einschätzen. Aber das Kontra ist ja auch zu sagen, naja, es ist kein elitäres Thema, sondern es betrifft Familien im Allgemeinen, auch wenn es jetzt wohlhabende Familien im ersten Schritt betrifft, aber die,
es ist ein Signal. Es ist ein Signal zu sagen, Familienpolitik bekommt weniger Geld. Ja. Familien müssen kürzen, ja, im Vergleich zu Dingen wie Rüstung und so weiter. Und das ist die andere große Meinung, die diskutiert wird, zu sagen, dass die Priorität von Familien so gering ist, obwohl so viel Investitionsbedarf wäre. Stichwort Kita-Plätze, Stichwort Kindergrundsicherung. Ja, also es gäbe ja so viel, wofür Geld gebraucht werden würde und dann wird es auch noch gekürzt. Und es betrifft eben jetzt mit der Elterngeldthematik erstmal nur die in Anführungszeichen Reichen, aber es ist ein Signal dafür, was noch kommen wird in den nächsten Jahren, weil es ja nicht so ist, dass wir dann ab 2025 im Haushalt plötzlich ja, eine riesige Erhöhung im Bundesfamilienministerium erwarten können.
Genau, du hast ja schon in Anführungsstrichen Reiche gesagt, was das bedeutet und warum du das in Anführungsstriche gesetzt hast, da werden wir gleich noch zu kommen, weil mit 150.000 zu versteuerndem Einkommen ist man reich, da baut meist die Maus keinen Faden ab. So, ne? Aber wir gehen da gleich nochmal differenzierter rein. Naja, und die Sache ist auch einfach, für die Gleichberechtigung ist auch das ein Schlag ins Gesicht und auch das werden wir uns jetzt einmal angucken. Das heißt, wir haben jetzt zu dieser Diskussion in den sozialen Medien mal zwei Sachen und zwar einmal den Blick auf die Familien. Also wir gucken uns mal ganz konkret an, wie die familiäre Situation ist.
Mike hat da Zahlen ohne Ende rausgesucht.
Genau, es wird jetzt ein bisschen statistisch und wir haben aber auch nochmal den Blick dann auf diese mediale Aufmerksamkeit und da gehen wir auch nochmal auf die Kindergrundsicherung ein und werden auch das hier jetzt einmal diskutieren. Ich tippe mal, dass wir da nochmal eine separate lange Folge zu machen, um das Thema auch nochmal prominent zu platzieren. So, und jetzt, jetzt gehen wir doch mal in die Diskussion zu den Familien. Weil ein Satz, den ich super oft gelesen habe, wenn es jetzt an die Kritik geht, na, es ist ein elitäres Thema, es betrifft nur Reiche, es ist nur 1% der Bevölkerung und so weiter. Es geht immer um die reiche Familie. Ja. Aber so einfach ist das ja gar nicht. So, und da fangen wir jetzt einfach mal an. Was sind denn grundsätzlich erstmal die finanziellen Konsequenzen, die jetzt so eine reiche Familie spürt? Und da gehen wir eben von dem Ernährer-Hausfrauen-Modell aus. 94% der Eltern in Deutschland leben dieses Modell. Nur 6% bekommen ein in einer Form gleichberechtigtes Modell hin. Also es ist das vorherrschende Modell und man muss davon ausgehen, dass jetzt auch die Eltern, die das betrifft, auch in diesem Ernährer-Hausfrauen-Modell sein werden. Es gibt sogar Anzeichen aus Umfragen und Studien, dass desto höher die Einkommensschicht ist, desto tradierter sind die Rollenbilder, also desto mehr wird dieses Ernährer-Hausfrauen-Modell auch noch gelebt. Und da gucken wir jetzt einmal rein. Und zwar hat die Familie vor der Geburt zusammen 96.000 Euro netto zur Verfügung.
Also aus den 150.000 zu versteuerndem Einkommen ist das genau. Das Ergebnis?
Genau.
Okay, also da wird dann die Steuer abgezogen und dann landet man bei 96.000.
Genau, und das ist natürlich erstmal unfassbar viel Geld, was man da vor der Geburt netto zur Verfügung hat. So, und das ist auch wirklich unbestritten. Aber wenn man jetzt bisher in dem Ernährer-Hausfrauen-Modell war, dann hatte man als Familie 26.500 Euro Verlust.
Und im ersten Jahr.
Genau, wir reden nur über das erste Jahr. 26.400 Euro Verlust und jetzt neu 40.000 Euro Verlust in diesem ersten Jahr. So, und das heißt,
das kommt jetzt zustande aus dem Einkommensverlust, komplett quasi ohne das Elterngeld draufzurechnen.
Genau, also diese
weil du davon ausgehst, dass sie vorher gleich viel verdient haben zu den 96.000.
Ja, genau, also genau, das ist jetzt, sie verdienen beide 4.000 Euro netto, wären das im Monat. Und wenn man das ansetzt, dann ist der Verlust vorher, also vor der Einkommensruntersetzung der Grenze, 26.400 Euro gewesen in dem ersten Jahr und jetzt 40.000 Euro. So, und das bedeutet auch erstmal, das muss ich als Rücklage erstmal haben. So, und, ne?
Ja, wenn ich sonst die ganzen 96.000 ausgegeben habe.
Genau, so. Und der Durchschnitt in Deutschland sind 15% Sparquote. Jetzt kann man sagen, naja, verdienen mehr, muss mehr sparen. Realität sieht eher anders aus. Also es sind auch eher diese 15%. Naja, und 15% von 96.000 machen wir es uns einfach, sind mal 15.000 Euro im Jahr, die hier effektiv zur Seite gelegt werden. Und dann sieht man schon, naja, ich muss erstmal 3 Jahre lang dieses Gehalt haben, bevor ich das Geld zur Seite gelegt habe, um diese 40.000 Euro jetzt auch tatsächlich verwenden zu können.
Ja, und da haben wir eben schon wieder einen Punkt, gell? Du hast gerade gesagt, da muss man es erstmal 3 Jahre haben. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich habe hier jahrelang studiert, ich habe vielleicht sogar einen Studienkredit, habe sie mich jetzt hochgearbeitet, habe gerade um eine Gehaltserhöhung gekämpft und so weiter und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich so ein Gehalt erreiche und habe das eben nicht schon ein paar Jahre, sondern ich bin da jetzt und jetzt bin ich schwanger und jetzt kommt so eine Regelung. Das heißt, die hatten nicht die Gelegenheit, das all die Jahre zurückzulegen. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, es ist natürlich einfacher, das jetzt irgendwie abzufedern als diejenigen, die nur 30.000 verdienen.
Ja, aber jetzt kommt natürlich der Einwurf ist ja jetzt mimi. Ja. Du hast so viel Geld zur Verfügung und du schaffst es nicht zur Seite zu legen, mach bessere Entscheidungen. Naja, die Entscheidungen wurden ja bisher unter anderem Vorzeichen getroffen.
Genau. Ne?
Also ich habe ja mit meinem Geld gearbeitet, ich habe vielleicht mehr Verpflichtungen, ich habe tatsächlich mehr Verträge, die am Laufen sind, aus denen komme ich jetzt nicht innerhalb von ein paar Monaten raus, sondern die werde ich auch weiter bedienen müssen.
Ja, und vor allem, es sind ja Leute dabei, die sind einfach jetzt schon schwanger, gell? Die sind jetzt in der 6., 8. Woche oder so, das Kind wird irgendwann Anfang 2024 kommen und dann soll das schon gelten. Also, die hatten in dem Moment, wo sie schwanger wurden, nicht das so geplant, sondern die haben mit dem Elterngeld geplant und haben da wahrscheinlich sich schon gedacht, die 1.800 ist für sie schon ein wahnsinniger Rückschritt. Du hast gerade gesagt, die haben ungefähr 4.000 Euro vorher im Monat.
Na, sie haben jetzt, sie würden dadurch 26.400 Euro verlieren.
Genau.
Im vorigen Fall. Ne? Sie müssen sowieso schon diese 27.000 Euro quasi zur Seite legen, mit denen sie jetzt geplant und gerechnet haben. Und jetzt auf einmal kommen da einfach über 13.000 Euro mehr dazu. Also das ist einfach nochmal ein Schock und das ist, wenn man gleich verdient. Jetzt ist es aber so, wenn man den Gender Pay Gap nimmt, also diese 18% zwischen Frau und Mann.
Also davon ausgehend, vor der Geburt verdient er schon mehr, trägt quasi
18% mehr.
Trägt quasi zu den 96.000 deutlich mehr bei.
Genau. So, dann haben wir die Situation, dass die Familie vorher 23.000 Euro verliert und jetzt im Nachgang 36.000 Euro verliert.
Okay, also quasi nicht ganz so schlimm.
Nicht ganz so viel, ne, weil die Frau verdient ja weniger. Ja. Kehrt man jetzt den Gender Pay Gap um, also das heißt, die Frau verdient die 18% mehr, dann haben sie vorher knapp 30.000 Euro verloren und verlieren jetzt eben 44.000 Euro neu. Und da ist ja auch schon die Sache reingekommen, naja, dann soll die Frau halt nach 3 Monaten oder 2 Monaten wieder voll arbeiten gehen und er soll zu Hause bleiben. Das finde ich etwas an der Realität vorbei.
Wir fänden das natürlich cool.
Wir fänden das, wir fänden das sehr cool. Wir fänden das auch sehr begrüßenswert, wenn das die Reaktion ist.
Also wenn mehr Väter zu Hause bleiben. Ich wünsche trotzdem auch den Müttern, dass sie auch ihre Zeit zu Hause haben, wenn sie die wollen.
So, aber das ist tatsächlich an der Realität, wie es in Deutschland gelebt wird, komplett dran vorbei.
Ja.
Viele sagen, sie wollen stillen, sie wollen 8, 9 Monate stillen. Sie können es zum Beispiel nicht mit ihrem Beruf vereinen, aus den unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel, weil der Arbeitgeber an der Stelle nicht mitzieht. Und dann bleibt die Frau eben diese 8, 9 Monate draußen. So, und dann geht der Mann natürlich arbeiten. Das heißt, dieser Verlust, der entsteht tatsächlich da an der Stelle. Also es wird einen kleinen Prozentsatz der Eltern geben, die sagen können, okay, wir drehen das jetzt einfach um. Ich als Frau gehe jetzt direkt ab dem 3. Lebensmonat wieder arbeiten. Der Mann bleibt komplett zu Hause. Das ist an der Lebensrealität der Paare vorbei. Und jetzt zu sagen, naja, ihr könnt das einfach so machen, das ist schon, finde ich, sehr, sehr kurz gegriffen.
Ja. So, Mike.
So, jetzt für die Frauen.
Wir müssen weiter.
Ja, wir müssen weiter. Aber jetzt sagen wir mal, okay, wir gucken uns mal wirklich konkret die Frauen an, was das für sie bedeutet. So, verdienen beide gleich viel, fällt die Frau von 48.000 Einnahmen.
Dass sie quasi beisteuert?
Genau, auf vorher 26.000 Euro runter und jetzt auf 8.000 Euro runter.
Also das ist dann nur noch ihr Mutterschaftsgeld, das sie bekommt für 2 Monate.
Genau. Und das heißt, wir haben hier bei der Mutter eben diese 40.000 Euro Verlust. Und wir haben auch bei der Mutter die 36.000 Verlust beim Gender Pay Gap. Und wir haben auch bei dem umgekehrten Gender Pay Gap den Verlust von 44.000 bei der Mutter. So, und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja ein Familieneinkommen, der Mann muss dann davor sorgen.
Aber so wird es leider nicht gelebt.
Nein.
Also das ist aus unserer Arbeit und aus den Statistiken das, was wir leider immer wieder feststellen. Es findet weiterhin die Trennung statt. ein sehr, sehr großer Teil der Frauen steuert, auch wenn sie nur Elterngeld bekommen, in der Zeit ihren Anteil zu den gemeinsamen Kosten weiterhin bei.
Bei 50-50, ne?
Genau, weil ihnen das auch wichtig ist. Also ich kann das auch verstehen. Ich wollte auch, während ich Elterngeld bezogen habe, weiter was beisteuern. Und die wenigsten Familien sehen das so, dass wenn die Frau zu Hause bleibt, der Vater dann plötzlich für alle Kosten aufkommt. Und ich bezweifle, natürlich wird wahrscheinlich dann Szenarien geben, wo es dann heißt, ja, okay, ich mache das jetzt. Ja? Aber es wird auch einfach ganz viele geben, wo es weiterhin so läuft. Und selbst wenn der Vater alle gemeinsamen Kosten dann übernimmt, ja, und man dann nur sagt, okay, du hast halt jetzt kein eigenes Einkommen, wie würdelos ist das denn als Frau, wenn du vorher wirklich gut verdient hast? Generell, wenn du vorher dein eigenes Geld verdient hast, jetzt verdienst du nichts mehr und du musst für jeden Kleinigkeit, musst du letztendlich nachfragen bei deinem Mann. Ja? Ja. Die wenigsten Familien haben ja auch ein gemeinsames Familienkonto, sondern viele haben ein Dreikontenmodell zum Beispiel, wo jeder sein eigenes Konto hat und wo es dann eben das gemeinsame Haushaltskonto gibt. Aber was macht denn Frau nun, wenn da einfach mal ein Jahr lang nichts mehr auf das eigene Konto kommt? Also ich stelle mir das schrecklich vor, wenn ich für jede Bluse, die ich mir kaufen möchte, oder gerade auch nach einer Geburt von einem Kind, verändert sich ja auch der Körper einer Frau und man dann irgendwie sagt, ich möchte mich jetzt neu einkleiden, damit ich mich wieder wohlfühle. Und dafür muss ich dann zu meinem Mann gehen und muss sagen, ja, kannst du mir bitte mal Geld geben? Darf ich mir was vom Konto nehmen? Also finde ich total würdelos.
Ja, und da kommt ja jetzt durchaus das Argument, naja, in einer liebenden Beziehung ist das ja, da sorgt man füreinander und da ist das so. Und da muss ich sagen, ja, das wäre total wünschenswert, dass das so ist. Die Regel ist, es ist mein Geld und es ist dein Geld und das dein Geld, also das Geld, was beim Mann bleibt, das bleibt beim Mann und es ist da auch abgesichert. Man sieht es, 61% Einkommensverlust der Frauen, der Mütter nach 10 Jahren. Väter hingegen 5-20% Einkommensgewinn. Also sie werden belohnt dafür, Väter geworden zu sein. Rente 40% höher bei Männern, Frauen über 80, jede vierte ist in Altersarmut und so weiter. Die Statistiken schreien danach, sie zeigen es auch in den Scheidungsstatistiken, Scheidungsquoten, wie das Ganze ausläuft. Die Frau zieht finanziell den Kürzeren, der Mann steht finanziell gut da. Also das heißt, hier jetzt auf einmal zu sagen, weil es Familien mit 150.000 plus zu versteuerndem Einkommen betrifft, können wir all das ignorieren, wenn wir uns für Gleichberechtigung einsetzen? Das finde ich ist schon sehr, sehr dreist und das hilft vor allen Dingen jetzt den Frauen, die davon betroffen sind, denen hilft das auch einfach nicht weiter, sondern die fühlen sich jetzt tatsächlich, und das ist das, was wir aus den Hunderten und über Hunderten von Nachrichten erhalten haben, die Quintessenz daraus, sie fühlen sich damit allein gelassen und sie haben diese reelle Angst, dass sie da jetzt einfach in eine Abhängigkeit reinrutschen, wo sie sich jahrelang für stark gemacht haben, dass das nicht passiert und auch stark gemacht haben jetzt für ihre Freundinnen, Arbeitskolleginnen und so weiter und so fort. Und jetzt werden sie damit allein gelassen und kriegen noch hinterhergeworfen, naja, du bist ja reich, für dich zählt das nicht.
Ja, und da haben wir jetzt auch noch, da haben wir jetzt gerade von denen gesprochen, die irgendwie ein gleiches Einkommen haben, gell? Ja. Da haben wir jetzt aber noch nicht von denjenigen gesprochen, die einen sehr großen Gehaltsunterschied haben. Die gibt es ja auch. Das sind sogar sehr, sehr viele. Und dann wird die Entscheidung natürlich auch noch klarer ausfallen, wer zu Hause bleibt, nämlich die Person mit dem geringeren Einkommen, was in der Regel leider immer noch die Frauen sind. Und da ist das Ganze, finde ich, noch größer, weil da die Abhängigkeit noch klarer wird. Weil es dann natürlich auch irgendwann darum geht, wie ist denn der Wiedereinstieg, gell? Wenn du kein Elterngeld bekommst, wirst du auch keinen Partnerschaftsbonus bekommen als Paar. Und damit ist dann auch der gesetzliche Anreiz für die Väter, mal ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen zu Hause zu bleiben, damit die Mutter wieder einen schnelleren und leichteren Berufseinstieg hat, auch dahin.
Ja, und da hast du jetzt gerade wunderbar übergeleitet zu den nächsten Zahlen. Bezug sieht aus, in Deutschland 97% der Frauen beziehen Zeitelterngeld und nur 43% der Männer.
Und das ist jetzt vorher. Das ist, bevor es diese Änderung gibt. Da muss man jetzt auch mal sagen, vor 2007, bevor es das Elterngeld in der aktuellen Form gab, war die Zahl der Männer ja noch deutlich, deutlich geringer. Da lag die, ich weiß gar nicht genau, unter 10% auf jeden Fall. Und jetzt ist es ja immerhin schon mal bei 43%. Das ist in den letzten Jahren ja immer wieder gestiegen. Und das liegt ja genau daran, dass es jetzt so Dinge gibt, wie den Partnermonate, wie die Partnerschaftsbonus, dass eben gefördert wird, dass Männer auch zu Hause bleiben. Und ich glaube, durch so eine Aktion wird diese gute Entwicklung, die immer noch zu langsam ist und so weiter, aber diese gute Entwicklung wird vermutlich sich einfach wieder umkehren.
Ja, zumindest in diesem Gehaltssegment, ja. Und natürlich die, die so knapp dran sind. Ne? Also wo es jetzt schon darum geht, werde ich drüber kommen, werde ich nicht drüber kommen, gehe ich vorher schon in Teilzeit. Also beende ich meine Karriere schon, bevor das Kind überhaupt da ist, sondern nur dann, wenn es in Planung ist, um quasi da nicht drüber zu kommen, um dann wenigstens auch während der Elternzeit als Frau finanziell abgesichert zu sein. Weil, und nochmal die Wiederholung, die Statistiken zeigen, sie werden eben nicht von ihrem Mann finanziell abgesichert. So, und jetzt, wie ist denn überhaupt diese Gehaltsverteilung beim Elterngeld? Und wenn man da jetzt mal guckt, bei den Frauen ist es so, von denen, die Elterngeld bekommen, verdienen 24% oder haben 24% davor 0 Euro verdient. Also ne, sie sind schon quasi, ein Viertel hat einfach gar kein Geld. So, dann 6,4% sind bei unter 500 Euro, 11,6% bis 1000 Euro. Und so geht das weiter. Und wenn man jetzt sich die Höchsten anguckt, über 2770 Euro, 9%. Im Vergleich zu den Männern, über 2770 Euro, 30%. Zwischen 2000 und 2770 Euro, wir reden von Nettobeträgen, 32,9%. Also das heißt, die Männer, die tummeln sich alle in diesem hohen Einkommenssektor und die Frauen, die sind verteilt über von 0 Euro bis 2770 Euro ist die Spanne gerade mal von 6,4 bis 17,5%. Bei Männern ist die Spanne von 1,5 am niedrigsten, das sind die unter 500 Euro verdienen, bis 32,9%. Das sind die bis 2770 Euro verdienen. Also da ist eine große Diskrepanz drin, wie das Einkommen an sich schon verteilt ist. Und das ist natürlich dann auch, wenn wir uns jetzt wohlhabende Familien angucken, heißt eigentlich eher, das ist ein wohlhabender Mann.
Ja.
Ja, und das zieht sich dann natürlich auch in der Bezugsdauer fort. Ganz interessante Sache. Unter 2 Monate Frauen, 0,4% der Frauen haben nur unter 2 Monate. Ist jetzt nicht verwunderlich wegen Mutterschutz. Aber unter 10 Monate sind 3,6%. Zwischen 10 und 12 Monate sind 59,4%, also der große Teil. Und dann kommen aber nochmal 35% hinzu, die zwischen 13 und 23 Monate zu Hause bleiben. Also es sind schon 2 Jahre, die wir hier rechnen, ne? Und das sind 35%. Und 5% dann nochmal über 24 Monate. Und bei den Männern ist das so, 71% sind unter 2 Monate zu Hause.
Also gar nicht oder 2 Monate.
Genau. Dann unter 10 Monate sind 19,3%, ja, und dann kannst du es ja schon rechnen. Das sind schon über 90% der Männer sind unter 10 Monaten zu Hause. Ja, und dann haben wir jetzt halt hier nochmal bis 12 Monate sind 6%, 14, 0,6%, 2 Jahre 1,4% und über 2 Jahre 0,9%. Also Männer gehen einfach wesentlich schneller wieder arbeiten, Frauen bleiben wesentlich länger zu Hause und auch das wird in dieser Einkommensgruppe genauso sein. So, dann ist die Frage natürlich, wer bekommt denn in Deutschland Kinder, abhängig vom Einkommen. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil wer unter 900 Euro Einkommen hat als Frau, macht 7% der Bevölkerung aus, aber nur 3% der Kinder. 900 bis 1300 Euro sind 12% der Bevölkerung, 5% der Kinder. Und bis 2600 Euro sind 51% der Bevölkerung, aber nur 29% der Kinder. Und ab dann dreht das sich. Bis 3600 Euro sind es 19 zu 24%, und der größte Diskrepanz ist bei über 3600 Euro, da sind es nämlich 11 zu 39%. Und das zeigt eigentlich sehr gut, dass die finanzielle Situation, die finanzielle Vorsorge total relevant dafür ist, entscheide ich mich denn für ein Kind oder entscheide ich mich denn gegen ein Kind. Und das bedeutet auch, wenn wir jetzt über eine Elterngeldreform reden, dass wir gerade im unteren Einkommenssegment eine Absicherung liefern müssen, dass da vielleicht zum Beispiel sogar 100% des Gehaltes ersetzt werden, um einfach auch hier dafür zu sorgen, dass die Finanzen nicht dass der Grund sind, wieso ich kein Kind kriege. So, und also gerade diese Stärkung der Mindestgrenze, und das ist ja auch etwas, was wir in einem vergangenen Podcast schon gesagt haben und wofür sich auch die Petition Elterngeld hoch rund um Sandra Runge, Dani Wenkmann und Nancy Koch eingesetzt haben, die ja auch im Bundestag erst vorgesprochen haben, die ganz klar sagen, der Mindestsatz des Elterngeldes muss hoch, das muss mindestens mal in die Grundsicherung ran. Ich würde mit den Zahlen, mit dem, was wir jetzt gelernt haben, sogar weitergehen und würde sagen, ab einem bestimmten Einkommensobergrenze, ne, also alles, was unten drunter ist, muss eigentlich 100% des Einkommens ersetzt bekommen, um finanziell abzusichern, um das Kind finanziell abzusichern, aber auch um die Eltern finanziell abzusichern.
Okay, da werden wir jetzt schon wieder beim Thema Kindergrundsicherung, glaube ich. Das passt da gut mit dazu. Darüber werden wir bald mal separat sprechen.
Genau, bedeutet aber auch, dass natürlich jetzt bei den oberen Einkommen anfangen zu kürzen, die Gefahr da ist, dass damit auch die Geburtenrate sinkt.
Genau. Und sinkende Geburtenrate, wissen wir alle, dass das nicht das ist, was wir haben möchten. Denn wer soll denn dann in Zukunft die Renten zahlen? Gell? Und wer soll die Arbeitsplätze füllen, die wir wegen Fachkräftemangel jetzt schon nicht füllen können? Also ich glaube, sinkende Geburtenraten sind nicht das, was unsere Regierung möchte, sind nicht das, was wir alle möchten. Aber ich denke auch, dass das eine Folge sein wird. Ich meine, wir haben Nachrichten bekommen von Menschen, die uns geschrieben haben, dann kriege ich kein weiteres Kind. Waren auch einige dabei, die haben schon Kinder, die gesagt haben, okay, dann ist das für uns. Ich erinnere mich an die eine Nachricht, die geschrieben hat, wir waren die ganze Zeit noch am Zögern, ob wir ein drittes Kind wollen und jetzt ist die Entscheidung für mich getroffen worden. Hm. Und das fand ich richtig hart, als ich das gelesen habe.
Ja. Wir haben jetzt noch einmal einen Statistikblock und dann sind wir durch. Und zwar geht es um die Einkommensstruktur Familien über 150.000 Euro und unter 150.000 Euro. Da gibt es keine Daten vom Statistischen Bundesamt, zumindest habe ich keine gefunden. Deswegen haben wir unsere eigenen Daten verwendet, die wir jetzt über unseren Elternzeitplaner erhoben haben, genau, und haben also, da mal reingeguckt.
Genau, also wir haben ja seit einigen Wochen, sehr viele von euch haben uns ihre Daten zur Verfügung gestellt, damit wir eure Elternzeitpläne machen können. By the way, wenn ihr das auch möchtet, in den Shownotes findet ihr den Link, um euren eigenen Elternzeitplan gemacht zu bekommen von uns. Und da geben eben die Leute ihre Daten ein und dann haben wir die anonymisiert natürlich ausgewertet. Und ja, da haben wir jetzt mal eingeteilt in diejenigen, die über 150.000 und unter 150.000 liegen.
Genau, und wir sehen jetzt mal die Gehaltsunterschiede. Also bei denen, die 150.000 und mehr verdienen, ist es so, wenn die Frau mehr als 500 Euro im Vergleich zum Mann zum Familieneinkommen besteuert, das sind 19% der Fälle. Also ungefähr jede fünfte Frau verdient mindestens 500 Euro mehr als ihr Mann. 26%, also ungefähr ein Viertel der Fälle ist es gleich, aber in 54% der Fälle ist der Mann eben derjenige, der mehr als 500 Euro beisteuert. Und bei den unter 150, du willst was sagen dazu?
Mehr als 500 Euro mehr.
Ja.
Du hast es zu schnell gesagt. Ach, man so denkt, er steuert 500 Euro bei.
Nein. Genau, mehr als 500 Euro.
Also Gehaltsunterschied.
Genau, zum Beispiel 3.500 zu 4.200 Euro.
Genau, wobei sie damit ja nicht über die
150.000 kommen. Okay, 4.000 zu 4.600 Euro. Genau, bei unter 150.000 ist es eben so, dass das beim Mann nur in 38% der Fälle ist und das Gleiche eben bei 44% der Fälle. Also, ne, sie sind wesentlich
also die Wahrscheinlichkeit, näher beieinander dran. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass sie relativ gleich viel verdienen. Bei den Frauen ist es übrigens ähnlich. Also, das sind 17% bei den unter 150.000er Leuten, die mehr als 500 mehr verdienen als ihr Mann. Im Vergleich zu den 19%. Also, ist wohl egal, wie viel man als Familie hat. Es ist ein ähnlicher Prozentsatz der Frauen immer, die dann doch mal mehr verdienen als ihre Männer.
Genau, und es verschiebt sich natürlich, weil 500 Euro ist jetzt eine absolute Größe. Man kann das jetzt hier nochmal mit relativen Zahlen machen, das haben wir nicht gemacht. Wir haben aber mal reingeguckt, wie sind denn die Stundenverhältnisse? Und da sieht man jetzt, dass wenn wir uns die über 150.000 angucken, die verdienen, da gibt es 3% der Frauen, die weniger als 24 Stunden arbeiten in der Woche und 10% der Frauen, die zwischen 24 und 32 Stunden arbeiten. Das heißt, wir haben nur 83% der Frauen, die hier mehr als 32 Stunden tätig sind.
In diesem Gesamtfamilie.
In der Gesamtfamilie, ja. Mit über 150.000 Euro, genau. Zu versteuerndes Einkommen. Genau. Und bei den Männern ist es aber so, es gibt keinen einzigen Mann in unserem Sample, der unter 24 Stunden arbeitet. Das heißt, das wird auch in der Gesamtbevölkerung ein sehr kleiner Anteil sein. Wir haben 0,8%, die 24 bis 32 Stunden arbeiten. Auch das wird ein sehr kleiner Anteil sein. Und wir haben damit 98,4%, die hier mehr als 32 Stunden arbeiten. Also das heißt, wir haben einfach dieses Gefälle auch in den Familien, die mehr als 150.000 Euro verdienen.
Ja, das würde ich sagen, lassen wir so stehen und überlegen mal, was das denn bedeutet. Ich glaube, es unterstreicht deine These von vorhin. Reiche Familie heißt nicht reiche Frau und reicher Mann, sondern im ersten Moment erstmal nur, es gibt da einen reichen Mann. Oder in vielen, vielen Fällen. Und manchmal ist die Frau ähnlich reich, aber in sehr, sehr vielen Fällen hat sie eben ein deutlich geringeres Einkommen.
Genau, und was diese ganzen Zahlen jetzt einfach zeigen, dass die Familienkonstrukt ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben jetzt auch noch nicht davon gesprochen, wie sieht es mit häuslicher Gewalt aus, wie sieht es mit Machtdemonstrationen über finanzielle Mittel aus und so weiter. Das müsste man sich natürlich dann in diesen Regionen auch nochmal angucken. Mein Tipp ist, dass da gar nicht so viel Unterschied ist. sondern dass diese Machtdemonstrationen durch alle sozialen Schichten tatsächlich stattfinden, vielleicht etwas abgeschwächter. So, und aber jetzt von außen zu sagen, naja, du hast aber kein Recht darauf, verärgert zu sein, dich zu empören und dich dafür einzusetzen, das finde ich schon sehr anmaßend, weil wir sehen ja, die Situation kann für die Frau eben schon so sein, dass sie jetzt finanziell auf einmal sehr abhängig ist.
Ja, und ich finde wirklich, man muss nicht in der Situation sein, also selbst mehr als 150.000 verdienen, um sich zu empören, um zu sagen, ich unterschreibe diese Petition zum Beispiel, sondern es setzt ja auch ein ganz klares Zeichen dafür, möchte ich mich als Frau oder als Familie weiter dafür einsetzen, dass wir unsere Einkünfte überhaupt erhöhen. Ja? Wir haben auch ganz viele Nachrichten bekommen von Frauen, die gesagt haben, ja, dann muss ich mich jetzt nicht mal um eine Gehaltserhöhung bemühen. Und das finde ich auch ganz, ganz gefährlich, wenn die Leute so, ja, vielleicht jetzt knapp über 100.000 zum Beispiel verdienen als Familie. Oder wenn wir eben so ein Paar haben, wo er sehr viel verdient, sie eher weniger, sie sind aber zusammen schon knapp an den 150.000, ja, dann wird sie sagen, dann brauche ich mich ja jetzt erst recht nicht mehr anstrengen, weil er bringt ja genug nach Hause. Und wenn ich mich jetzt noch anstrenge, dann kriegen wir am Ende kein Elterngeld und dann schade ich ja uns beiden. Hm. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele Situationen, die wir uns auch gar nicht vorstellen können, weil die noch nicht thematisiert sind. Und es gibt so, so viele verschiedene Szenarien und Gründe, warum man sich da einsetzt und einsetzen darf. Wir können das von außen nicht beurteilen. Und wir können auch nicht sagen, du darfst dich dafür nicht einsetzen, weil es nicht, dich nicht betrifft. Also ich glaube, es betrifft viel mehr Menschen in irgendeiner Form, als man denkt.
Ja, oder du darfst dich nicht für deine Interessen einsetzen, sondern du darfst dich nur für Interesse XY einsetzen, weil die soziale Gruppe hat es viel nötiger als dein eigenes Interesse. So, das finde ich schon sehr anmaßend. Und es muss einfach festzuhalten sein, da haben ganz viele Menschen haben Ängste und Sorgen geteilt. Und das sind Ängste und Sorgen, die diese Menschen auch wirklich wahrnehmen. Und da jetzt herzugehen und zu sagen, das ist aber keine relevante Angst, so, ne, das wissen wir und das wird an anderer Stelle ja immer wieder betont, das ist total fahrlässig, das hilft nicht so, sondern das spaltet und das führt einfach nicht voran, anderen Menschen ihre Emotionen abzusprechen. Und damit sind wir dann jetzt auch noch mal bei der medialen Aufmerksamkeit, wozu das geführt hat. Weil das, was ja jetzt als Kontraprodukt oder als Kontrathema reingeworfen wird, ist die Kindergrundsicherung. Also es würde ja immer gesagt, ihr dürft euch jetzt quasi nicht um das Elterngeld empören, sondern ihr müsst euch darum empören, dass die Kindergrundsicherung gekürzt werden soll. So, und da jetzt einfach mal zu gucken, was ist denn passiert. Also erstmal, die Petition zur Kindergrundsicherung hat sich durch die mediale Aufmerksamkeit auf das Elterngeldthema verdreifacht in den 2 Tagen. Also das heißt, alles, was davor gemacht wurde, wurde jetzt tatsächlich einfach mal verdreifacht. Das heißt, diese mediale Empörung hat positiv auf die mediale Aufmerksamkeit auf die Kindergrundsicherung abgefärbt. So, jetzt kann man natürlich sagen, es wäre wünschenswert, wenn das nicht nötig wäre. Ja, aber Fakt ist, es hat sich positiv ausgewirkt.
Ja.
So, sieht man auch zum Beispiel an den Google-Ergebnissen. Google Trends, Kindergrundsicherung, 100-fach gestiegen. Elterngeldsuche, 50-fach gestiegen. Also, ne? Und es ist eine enorme Aufklärungswelle in den sozialen Medien und in den allgemeinen Medien hat stattgefunden. Was es denn mit der Kindergrundsicherung auf sich hat, wieso das ein wichtiges Thema ist. Also das hat einen enormen Push bekommen und ich bin der, du willst was sagen?
Ja, ich will sagen, dass ich das total schön finde, dass das so einen Push bekommen hat. Es ist ein trauriger Anlass, aber ich finde es gut, dass endlich über Familienthemen diskutiert wird. Dass das in der breiten Öffentlichkeit gerade ein Thema ist. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass da so Leute, Akteure wie das Bundesfamilienministerium selbst das auch noch viel mehr aktiv steuern, da Informationen bereitstellen, das Ganze in Kontext setzen. Ja. Aber ich bin trotzdem froh, dass ja auch die großen Talkshows alle darüber sprechen, dass es in den Hauptnachrichten Thema ist. Das freut mich total, weil ich meine, die Kindergrundsicherung zum Beispiel ist auch so ein Thema. Das geht schon seit Monaten, wird darüber diskutiert, aber leider nicht mit der Aufmerksamkeit wie jetzt. Und ich hoffe, dass das irgendwie so ein Startschuss ist, dass da in den nächsten Monaten noch viel, viel mehr drüber diskutiert wird.
Genau. Und insgesamt sind Familienthemen damit einfach sehr präsenter geworden. Und ich bin der Überzeugung, das hätte noch viel, viel effektiver sein können, wenn das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend da einfach mitgeredet hätte. Also nicht sich ins Schweigen zurückgezogen hätte und mal eine oder andere kleine Mitteilung gegeben hätte, sondern aktiv sich eingeschaltet hätte und gesagt hätte, wir diskutieren mehr mit, wir diskutieren auf den sozialen Medien mit, wir diskutieren in den Talkshows mit, wir diskutieren in der Presse mit. Das hätte dem Ganzen noch einen Push gegeben. Aber ja, an der Stelle haben sie sich leider zurückgezogen und die FDP, die hat das natürlich gemacht. Die ist nach vorne gegangen, die ist in den Diskurs gegangen, die ist in die Diskussion gegangen, die hat aufgeklärt. Da würde ich mir mehr Mut an der Stelle wünschen. Und ich glaube auch, der Populismus und das Reichen-Bashing, was an sehr vielen Stellen sehr blank und undifferenziert vorgetragen wurde, hat auch viel kaputt gemacht. Weil hätte man das Momentum genutzt und hätte gesagt, gut, dass wir uns endlich über Familienthemen aufregen, gut, dass wir in diesen Diskurs gegangen sind. Lasst uns bitte noch die Kindergrundsicherung mit hinzunehmen. Lasst uns bitte noch das Ehegattensplitting hinzunehmen. Lasst uns bitte noch das Thema A, B, C hinzunehmen und lasst uns darüber breit diskutieren. Ich glaube, es hätte einfach einen noch viel größeren Push gegeben, als jetzt zu sagen, nee, darüber dürft ihr euch nicht aufregen.
Wir wollen uns nicht weiter aufregen.
Nein, wir wollen uns nicht weiter aufregen. Kindergrundsicherung, möchte ich sagen, werden wir eine separate Folge zu machen und werden das nochmal ausführlich besprechen, weil auch da haben wir mal ein bisschen nachgerechnet und so beide Seiten verfolgt. Ich möchte abschließend, du kannst noch gleich noch deine abschließende Sachen sagen, ich wünsche mir mehr Transparenz seitens der Politik. Ich wünsche mir mehr Verständnis, wie Zahlen zustande kommen, seien es die 280 Millionen jetzt bei dem Elterngeld, seien es die 2 oder 12 Milliarden bei der Kindergrundsicherung. Ich hätte da gerne mehr Transparenz und ich hätte da auch gerne mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Familien jetzt hier explizit, um da etwas zu verändern. Und ich hoffe, wir haben jetzt hier mal etwas mehr Licht in diese doch sehr hitzige und verworrene Debatte reingebracht.
Das hoffe ich auch. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Wenn ihr Gedanken dazu habt, dann schickt uns gerne eine Nachricht an info@beziehungs-investoren.de oder über Instagram. Gerne auch schon Wünsche oder eure Erfahrungen, eure Berichte, was ihr zum Thema Kindergrundsicherung gerne wissen möchtet, worüber wir reden sollen. Da freuen wir uns, wenn wir diesen Diskurs, der jetzt auch so in unserer Community angefangen hat, wenn wir das einfach weiterführen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Woche und hören uns nächste Woche wieder hier dann in gewohnter Länge im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Liberty sees me, it stands by me, and celebrates me for who I am.
When I come into the office, I feel that I belong here.
I don't have to be corporate America Gabby. I can just bring Gabby to work.
Reach your potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work, so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com.